Abschnitt und ja, ich versuche es so kurz wie möglich zu machen, aber trotzdem irgendwie auf den Punkt zu kommen. Genau, das ist die Herausforderung auch bei mir gewesen, bei der Vorbereitung, worauf setze ich jetzt den Fokus bei der ganzen Geschichte. Wir haben letztes Mal gehört, dass wir eingeladen worden sind von Jesus, oder was heißt eingeladen, sondern er hat es gesagt, wir sind das Salz und wir sind das Licht in dieser Welt. Und die Bibel ist so eigentlich geschrieben, dass eigentlich der Großteil der Dinge sich in der Bibel selber auslegt. Also wir können eigentlich im Kontext mal schauen oder halt mal woanders nachblättern und dann werden wir eine Erklärung finden zu den meisten Dingen. Es gibt Dinge, die wir nicht auslegen können durch die Schrift alleine. Da brauchen wir Weisheit und einige Dinge müssen wir einfach stehen lassen. Aber hier, glaube ich, hat Jesus vielleicht eine mögliche Erklärung gegeben, was es bedeutet, Salz und Licht zu sein oder auch es nicht zu sein. Und wir lesen gemeinsam aus Matthäus Kapitel 5. Lukas, kannst du mal an die, genau. Ihr könnt dann hier ein bisschen mitlesen und genau, ich werde jetzt vorlesen, ein bisschen kommentieren und dann halt am Ende dann zu dem Punkt kommen. Denkt nicht, dass ich gekommen bin, um das Gesetz oder die Worte der Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um sie aufzuheben, sondern um sie zu erfüllen. Hier erklärt Jesus seine Funktion. Er ist gekommen, um nicht das Gesetz locker zu machen oder aufzuheben, sondern er ist gekommen, es zu erfüllen. Was zu erfüllen bedeutet, dazu kommen wir später. Dann sagt er hier im nächsten Vers 18, denn ich versichere euch, solange Himmel und Erde bestehen, wird auch nicht ein Punkt oder ein Strich vom Gesetz vergehen, bis alles geschieht. Das heißt, alles, was im Alten Testament geschrieben worden ist, die ganzen Gesetze, die Menschen einhalten sollen, nichts davon wird vergehen. Nichts davon wird vergehen. Nicht mal ein Punkt. So genau nimmt er das geschriebene Wort in diesem Fall. Nicht ein Punkt, nicht ein Strich vom Gesetz, bis alles geschieht. Wer auch nur eins von den kleinsten Geboten aufhebt, also große Gebote, kleine Gebote, wer eins von den kleinsten Geboten aufhebt und die Menschen in diesem Sinn lehrt, gilt unter der Herrschaft des Himmels als der Geringste. Wer aber danach handelt und entsprechend lehrt, der wird in diesem Reich hochgeachtet sein. Ja, hier heißt es, wer danach handelt und lehrt, oder besser gesagt, wer nicht nur Hörer des Wortes ist, sondern ein Täter des Wortes ist. Und ich glaube, hier ist auch ein bisschen auch eine kleine Auslegung dafür, was Salz und Licht sein bedeutet. Denn wenn wir nur zu Hörern des Wortes geworden sind und keine Täter, dann ist der Vergleich mit dem Salz, welches an Kraft verloren hat. Oder sogar, wenn wir keine Täter des Wortes sind, dann können wir uns damit vergleichen wie eine Kerze, die dann unter einem Eimer gestellt wird und das Licht nicht ausstrahlen kann. Das heißt, wir hören, wir sammeln uns, wir behalten alles in uns, aber es bleibt alles unter diesem Eimer. Das heißt, wenn wir Hörer und Täter des Wortes sind, so sind wir auch Salz und Licht in dieser Erde. Und besonders das Gesetz war, also die Gebote Gottes, waren darauf aufgebaut, dass man sie tut. Es reichte nicht aus, nur zu wissen, was richtig oder falsch ist, was Gott will oder was nicht will. Du musstest sie tun, du musst danach leben, du musst danach handeln. Und trotz dessen, obwohl du alles eingehalten hast, waren immer noch im Alten Testament, waren immer Opfer notwendig. Der Priester war zum Beispiel sozusagen, das war so der Top-Theologe ungefähr, der hat es drauf gehabt, mehr oder weniger. Und auch er sogar, wenn er in das Allerheiligste hineingehen wollte, musste er ein Opfer für sich bringen. Das heißt, im Alten Testament ging es nie darum, nur alleine einzuhalten, sondern ein Opfer war immer eine Notwendigkeit. Egal wie gut, egal wie gerecht du warst, irgendetwas, irgendein Tier musste für dich sterben, damit du überhaupt in die Gegenwart Gottes kommen kannst. Und jetzt sagt Jesus Folgendes in Vers 20, sagt er, ich sage euch, wenn es um eure Gerechtigkeit nicht viel besser bestellt ist, als bei den Schriftgelehrten oder Gesetzeslehrern, und Pharisäern werdet ihr nie in das Reich kommen, in dem der Himmel regiert. Als ich das als junger Mensch gelesen habe, hat mich das zutiefst erschrocken. Und als Nichtchrist, als einer, der Jesus nicht erkannt hat, als ich das gelesen habe, habe ich so gedacht, wow, das waren doch die Männer, die wirklich ganz oben standen. Sie haben das Gesetz gekannt, sie haben das Gesetz gelehrt und jetzt greift Jesus sie indirekt an und sagt, wenn eure Gerechtigkeit nicht bei weitem höher ist oder vorzüglicher ist oder besser ist, als das der Gesetzeslehrer und der Pharisäer, werdet ihr nie in das Reich kommen, in dem der Himmel regiert. Ja, und sie waren Menschen, es waren Menschen, die sich bemüht haben, sie haben die Gebote eingehalten, es gab bessere, es gab schlechtere, aber generell repräsentierten sie das in der Bevölkerung. Und Jesus sagte, wenn ihr dahin guckt zu diesen Menschen und euch mit ihnen vergleicht und wenn ihr nicht besser seid als die, die Top-Klasse, die Top-Theologen, dann werdet ihr niemals in das Reich hineinkommen. Oha, dann entsteht in mir eine Frage, was muss ich dann noch leisten? Gerade als ein Mensch, und ich möchte, dass wenn wir heute diesen Text lesen, wir gehen davon aus, Jesus ist am Kreuz noch nicht gestorben. Wir gehen davon aus, es gibt noch nicht den Weg der Gnade. Wir lesen das mal mit der alten Brille des Gesetzes. Ja? Und schauen mal, was da hineingeht. Und was bedeutet das hier in diesem Fall? Gesetzeslehrer und Pharisäer. Ja, also was haben sie für ein Leben gelebt? Und in Matthäus, das habe ich jetzt nicht an der Leinwand, das lese ich eben mal so ganz kurz vor. Da heißt es hier, es gab sogar eine Schriftstelle, da hat Jesus die Pharisäer und Schriftgelehrten konkret angegriffen, die Theologen. Er hat sozusagen zu den Pastoren gesprochen, zu den Ältesten gesprochen, zu den Diakonen gesprochen, zu den Menschen, die einen Titel begleiten, einen geistlichen Titel begleiten. Die hat er angegriffen und dann sagte er Folgendes zu ihnen. Da wandte sich Jesus an die Menschenmenge und an seine Jünger. Die Gesetzeslehrer und die Pharisäer, sagte er, sitzen heute auf dem Lehrstuhl des Mose. Das heißt, sie beschäftigen sich mit dem Gesetz und lehren die Menschen, was sie zu tun haben. Und dann sagt er, richtet euch deshalb nach dem, was sie sagen, folgt aber nicht ihrem Tun. Denn sie selbst handeln nicht nach dem, was sie euch sagen. Sie sind Hörer des Gesetzes, also Leser des Gesetzes. Sie sind Lehrer des Gesetzes, aber sie tun nicht nach dem Gesetz. Sie handeln nicht nach dem, was sie selber mit ihrem Mund sagen. Dann heißt es hier, sie bürden den Menschen schwere, fast unerträgliche Lasten auf, denken aber nicht daran, die gleiche Last auch nur mit einem Finger anzurühren. Und was sie tun, machen sie nur, um die Leute zu beeindrucken. Da geht es ums Äußere. Sie machen sich ihre Gebetsriemen besonders breit und die Quasten an ihren Gewändern besonders lang. Beim Festessen und in den Synagogen lieben sie es, die Ehrenplätze einzunehmen. Sie genießen es, wenn sie auf der Straße ehrfurchtsvoll gegrüßt und Rabbi genannt werden. Ihr jedoch sollt euch niemals Rabbi nennen lassen, denn nur einer ist euer Rabbi und ihr alle seid Brüder. Pastor? Ich sollte mich nicht Pastor nennen lassen. Diese Titel sind gefährlich für uns, weil sie können uns etwas vormachen und belügen. Ich denke mit der Zeit nach 10 Jahren Pastor, ja, ich bin ja Pastor, ich bin sozusagen heilig, ich brauche nichts mehr machen. Es reicht schon allein, dass ich den Titel trage. So ging es ihnen, sie waren Schriftgelehrte und Pharisäer und sie wurden Rabbis genannt, Lehrer wurden sie genannt. Ihr sollt auch niemand von euren Brüdern auf der Erde mit Vater, Eminenz oder sowas anreden, denn nur einer ist euer Vater, nämlich der, der im Himmel ist. Lasst euch nicht Lehrer nennen, sogar Lehrer. Ja, das ist der Lehrer der Gemeinde. Auch in dem Punkt demütig sein, denn nur einer ist euer Lehrer, der Messias. Er ist der Lehrer. Und viele, viele Menschen sind aus den Gemeinden weggegangen, weil sie auf die Menschen genommen haben, weil sie die Menschen als Richtschnur genommen haben, wie Menschen, damals auch die Pharisäer und Schriftgelehrten, und sind von der Gemeinde weggegangen. Sie haben einen großen Fehler gemacht. Sie haben nicht Jesus als Richtschnur genommen, als Messlatte genommen, als den Messias genommen und sitzen immer noch zu Hause mit dem verletzten Herz und sind immer noch nicht frei, weil sie immer noch auf Menschen schauen. Es ist eine Seite, verletzt zu werden, das ist schlimm, aber auf der anderen Seite in der Verletzung zu bleiben, ist auch schlimm. Der Messias ist unser Lehrer, er heilt uns. Ich kann nur in die Gemeinde kommen, in die Gemeinschaft mit Menschen kommen, wenn ich einen Jesus-Fokus habe. Sobald ich das wegnehme, werde ich enttäuscht sein, werde ich verletzt sein. Und das ist, was viele, viele Menschen auch erlebt haben. Und das gab es damals auch schon in der Bevölkerung. Viele Menschen waren enttäuscht von den Theologen. Die machen nur bla bla bla, hinter den Wänden haben sie schon über die geredet. Das sind nur Worte, aber nichts dahinter. Wehe euch, sagt er hier. Das hat er niemals zu einfach großen Sündern gesagt. Das hat er nur zu den Menschen gesagt, die eine Form von Scheinheiligkeit haben, aber keine Power haben. Wehe euch, in Vers 25 geht es weiter hier, ich habe es abgekürzt. Wehe euch, ihr Gesetzeslehrer und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr reinigt das Äußere von Becher und Schüssel, aber was drinne habt, zeigt eure Gier und eure Maßlosigkeit. Du blinder Pharisäer, wasch den Becher doch zuerst von innen aus, dann wird auch das Äußere rein sein. Und wenn wir gleich zurückgehen zu Matthäus, genau das ist das eigentlich, was Jesus anspricht. Es geht nicht nur um Äußerlichkeiten, sondern um das Innere. Der Mensch wird verurteilt und kommt in das Gericht wegen den inneren Taten, wegen dem Herzen, was im Verborgenen stattfindet. Wasche das Innere und dann wird auch das Äußere rein sein. Und der Pharisäer, der hat nur das Äußere reingemacht. Der hat sich nur schön angezogen, welche Hose ziehe ich an und das und Klamotten und Schminke und was weiß ich und so weiter. Äußerlich schön brav, aber innen drinne Dreck, unrein. Wehe euch, ihr Gesetzeslehrer, wehe euch. Hier ist Finger nach oben, ja, in diesem Punkt. Wehe euch, ihr Gesetzeslehrer und Pharisäer, ihr Heuchler, Schauspieler, Lügner. Ihr seid wie weiße, getünchte Gräber, von außen schön ansehnlich. Ja, schöne Gräber, schön Aussehen von außen, von innen aber voller Totenknochen und allem möglichen Unrat. Innen drinnen ist Verwesung, ist der Tod da. Ja, und das ist das, was Jesus angreift. Von außen scheint ihr den Menschen gerecht, von innen aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Oh, liebe Gemeinde, in dem Punkt müssen wir wirklich, wirklich wachsam sein. Das kann mit der Zeit sich einschleichen, wenn wir jahrelang Christ sind vielleicht. Wenn wir wir haben so unsere Dinge, die wir tun und dann uns nach außen hin so rechtfertigen. Nach außen vielleicht schön wirken, wenn wir beten und unsere Hände erheben oder wenn wir uns anziehen und dann gesehen werden. Wenn wir sogar unsere Worte, manchmal beim Gebet habe ich schon gedacht, wie oft sprechen wir unsere Worte aus, aber mit diesen Worten wollen wir den anderen umherum beeindrucken. Wir wollen ein tolles Gebet sprechen. Oh meine Güte, was machen wir? Nach außen hin gut klingen, ja. Aber nicht vor Gott stehen, wenn wir im Beten stehen, hier vor Gott, vor ihm direkt, auch wenn wir in der Gruppe sind. Nicht schöne Gebete, nicht schöne Quasten, Gebetsriemen, nicht das Äußerliche zählt, das Innere zählt. Und damit fängt Jesus an. Und das war das Problem in der damaligen Gesellschaft, die Lehrer, diese theologischen Lehrer. Das ist heute auch ein großes Problem unter uns Menschen. Menschen, die vorne stehen, die predigen, die erzählen, die sagen, die lehren, aber tun es selber nicht, leben es nicht. Sagen, betet, beten selber nicht. Sagen, geht evangelisieren, evangelisieren selber nicht. Sagen, liest die Bibel, lesen die Bibel nicht. Das ist ein großes Urteil gegen uns, die wir vorne stehen und lehren. Und wir kommen zurück zu Matthäus, Kapitel 5. Und jetzt greift er diese Dinge, die dort im Umlauf waren, greift Jesus an. Und er führt die Menschen, er gibt ihnen die wahre Auslegung des Gesetzes. Nicht wie sie es ausgelegt haben. Es gibt Menschen, die haben eine eigene Gerechtigkeit, auch heute auch noch so. Die Menschen unterschätzen Gott total. Die Menschen spielen mit Gott. Es gibt so viele Menschen, die auch nicht an Gott glauben. Ja, die sagen, solange ich in den Spiegel schauen kann, ist alles in Ordnung. Und was der Mensch eigentlich tut dabei, er schaut in den Spiegel, er sieht sich selbst an und in dem Moment vergleicht er sich mit seinem Umfeld. Er vergleicht sich mit der Gesellschaft. Ja gut, ich lüge auch manchmal, aber das macht doch jeder. Ja, oder, naja gut, ich bin auch mal zornig, ich bin auch verärgert, manchmal bin ich aufbrausend, manchmal rutscht mir auch ein Schimpfwort aus. Naja, so schlimm bin ich jetzt auch nicht. Was der Mensch tut hier, er nimmt die Menschen als Messlatte, und das haben die Menschen damals auch gemacht, die haben Pharisäer und Schriftgelehrten als Messlatte genommen. Und Jesus zeigt ihnen hier, in was für eine Gefahr sie sich hineinbewegt haben, wie gefährlich das eigentlich war, wo sie gerade waren. Und wie gesagt, es gibt nicht den Weg der Errettung, es gibt keinen Weg der Gnade. Wir sind jetzt alle unter dem Gesetz, wir geben uns alle Mühe, wir wollen gerecht werden vor Gott, wir strengen uns jeden Tag an, wir wollen brav, gut sein, das Gesetz einhalten und so weiter. Wir sind gerade in dieser Situation, okay? Und jetzt erzählt Jesus hier im Vers 21, ihr habt gehört, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer mordet, soll vor Gericht gestellt werden. Klar. Also das ist das Gesetz. Ich aber sage euch schon, wer auf seinen Bruder zürnt, gehört vor Gericht. Das heißt, ein Pharisäer, Schriftgelehrter, ein Theologe der damaligen Zeit hat gesagt, ja, okay, ich habe ja niemanden ermordet, aber im Herzen hat er voll Zorn gegen seinen Bruder, Mitmenschen und so weiter und so fort. Und er denkt, wenn er jetzt vor Gott steht, dann kommt er durch in diesem Punkt. Und dann kommt dieser Mensch vor Gott an, steht im Gericht und dann sagt Gott plötzlich zu ihm, du bist ein Mörder. Und ich so, was, ein Mörder? Ich habe doch niemanden umgebracht. So, doch, in deinem Herzen hast du es getan. So tief geht das Gericht Gottes. Es richtet das Herzen des Menschen, nicht nur unsere äußeren Handlungen. Du warst zornig mit deinem Bruder. Vers 22, ich aber sage euch schon, wer auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Schwachkopf, sagt er, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, ja, es gibt ja viel schlimmere Wörter in meinen Augen, ne? Also die will ich jetzt ja gar nicht nennen, da sind wir ja sehr kreativ, ne? Was das Ganze angeht. Gehört ins Feuer der Hölle. Der Typ steht vor Gott und er hört, du hast gemordet. So, was? Ich habe nicht gemordet. Doch, Feuer der Hölle ist für dich bestimmt. Das war's. Das ist übrigens, wir sagen mal so, er muss sich vor Gott verantworten. Es wird kein Verantworten geben. Du wirst nur dein Urteil empfangen. Fertig. Das war's. Du wirst da stehen, so, ne? Also wenn wir unter dem Gesetz wären, wir haben ja, ne, so, bei uns geht's ja anders, ich erzähle es aber gleich. Wir sind unter dem Gesetz, die sich Mühe geben. So, und dann, du hast keinen Ausweg. Und dann heißt es hier, wenn du also deine Opfergabe zum Altar bringst und es fällt dir dort ein, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, das ist wichtig auch für uns in der heutigen Zeit. Wenn ich heute hier stehe und ich habe mich mit meiner Frau gestritten, ja, und wir haben es nicht gelöst, diesen Konflikt, dann darf ich hier nicht stehen. Ich darf nicht predigen. Ich muss absagen, muss sagen, sorry, liebe Gemeinde, heute gibt es keine Predigt, lass uns den Herrn anbeten. Und dann, was weiß ich, ich habe mit meiner Frau gestritten. Das ist auch eine Heuchelei, wenn man einfach nach außen weiter tut und macht, im Konflikt lebt und dem Herrn dient. Das ist Selbstbetrug. Das ist nicht, was Gott will. Da ist Jesus knallhart hier. Und ich möchte diese Härte heute auch mit rüberbringen. Dann lass deine Gabe vor dem Altar, lass deine Predigt. Geh und versöhne dich mit deiner Frau oder deinem, wie auch immer, mit deinem Bruder. Dann komm zurück und bring deine Opfergabe da. Dann wird diese Opfergabe angenommen, sonst hat sie keine Gültigkeit. Wenn jemand dich vor Gericht ziehen will, und hier ist ein Tipp, einige dich schnell mit deinem Gegner. Wenn jemand will dich vor Gericht ziehen, finde schnell einen Weg, um einen Frieden zu finden. Seid Friedensstifter, selig sind die Friedensstiften, hat Jesus gesagt. Verhärte dein Herz nicht, geh, besteh nicht auf dein Recht. Und dann sagt er ja Folgendes, denn wenn du das nicht tust, solange du noch mit ihm auf dem Weg dahin bist, solange du auf dem Weg zum Gericht bist, sonst wird er dich dem Richter ausliefern und der wird dich dem Gerichtsdiener übergeben und du kommst ins Gefängnis. Und ich versichere dir, du kommst erst dann wieder heraus, wenn du den letzten Cent bezahlt hast. Versöhne dich. Vers 27, ihr wisst, dass es heißt, du sollst, also ihr nehmt die Hauptdinger des Alten Testaments hier und das, was auch damals gelehrt worden ist, wo die Menschen einfach das Gesetz aufgelöst haben und schwammig gemacht haben. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst die Ehe nicht brechen. Das heißt, wenn ich als Mensch damals gelebt habe, als Mann, als verheirateter Mann, und ich bin niemals mit einer Frau ins Bett gegangen, einer anderen Frau ins Bett gegangen, habe ich nie die Ehe gebrochen. Ich kann mutig vor Gott auftreten und sagen, Herr, ich habe nicht die Ehe gebrochen. Und plötzlich höre ich von Gott, Michael, du hast die Ehe gebrochen. Ich so, was? Wann habe ich denn die Ehe gebrochen? Und dann sagt er hier Folgendes. Ich aber sage euch, wer die Frau eines anderen begehrlich ansieht, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Ich habe das als junger Mann gelesen. Ich dachte so, oh meine Güte, wer kann dann noch gerettet werden? Wie kann ich es schaffen? Ich kannte Jesus noch nicht. Wie kann ich es denn schaffen, meine Augen unter Kontrolle zu halten? Und hier ist es, wenn ein Mensch verheiratet ist, ein Mann verheiratet ist und er sieht eine Frau an, ich kann es nicht ausstellen, dass eine Frau mir gegenüber sympathisch wirkt oder attraktiv wirkt. Das ist bei uns alle drin. Wir finden manche Menschen abstoßend, einfach so von der Chemie her, das ist rein menschlich gesehen. Und trotzdem sagt Jesus hier, wenn du daraus mehr machst, wenn das plötzlich zu Fantasie wird und du davon träumst und schwärmst und deinem Herzen diesen Ehebruch begehst eigentlich, Verlangen nach ihr hast, dann hast du mit ihr Ehebruch begangen. Und dann wird er mir zeigen, damals, Michael, und damals, und damals, und damals, und damals, das war alles Ehebruch. Weißt du was? Wie viele Menschen, wenn sie heute vor Gott stehen werden, die sagen, solange ich in den Spiegel schauen kann, habe ich mir nichts zu verantworten, ist alles in Ordnung. Sie werden eines Tages vor Gott stehen und sie werden schockiert sein. Schockiert sein, wenn Gott seinen Maßstab an den Menschen anlegt. Gott vergleicht sich nicht mit den Menschen. Gott hat sich selbst als Maßstab, seine Gerechtigkeit. Und dann sagt Jesus, wie wir damit umgehen sollen. Also wenn mein Auge mich verführt, dass ich eine Frau begehrlich anschaue, wenn du durch dein rechtes Auge verführt wirst, dann reiß es aus. Also nimm das aus dir heraus, was dich zur Sünde verführt und wirf es weg. Es ist besser für dich, du verlierst eins deiner Glieder, als du mit einem unversehrten Körper in die Hölle kommst. Es ist besser, dir fehlt ein Auge. Jesus übertreibt hier natürlich, aber er macht dir einen Punkt klar. So krass wird die Sünde wahrgenommen. Und so krass wird die Sünde unter das Gericht Gottes kommen. Und der Sünder auch. Ja? Besser ein Auge fehlt dir. Und sogar jetzt Vers 30. Und wenn dich deine rechte Hand zur Sünde verführt, dann hau sie ab und wirf sie weg. Es ist besser für dich, du verlierst eins deiner Glieder, als dass du mit einem unversehrten Körper in die Hölle kommst. Es heißt, wer sich von seiner Frau trennen will, muss ihr einen Scheidebrief ausstellen. Ich aber sage euch, jeder, der sich von seiner Frau trennt, es sei denn, sie ist ihm sexuell untreu geworden, also Ehebruch, treibt sie in den Ehebruch. Und wer eine geschiedene Frau heiratet, begeht auch Ehebruch. Vor Gott hat sich nichts geändert. Es ist eine Sünde. Nach dem Alten Testament. Es ist hart. Ja? Die Jünger haben das gehört in Matthäus Kapitel 19. Und als sie das gehört haben, wegen der Herzenshärte hat Gott erlaubt, einen Scheidebrief zu geben, dann sagten sie, boah, dann ist es besser, nicht zu heiraten. Ne? Die waren schockiert. Meine Frau und ich fuhren heute Auto und wir haben uns ein bisschen über Autoregeln unterhalten. Und dann habe ich ihr gesagt, du kennst diese Straße oder diese Straße, da gibt es einen Fahrradstreifen. Und davor gibt es ein Stoppschild, sie lacht schon. Davor gibt es ein Stoppschild. Und da habe ich ihr gesagt, du, wir machen das oft falsch. Wir fahren über den Fahrradweg und dann halten wir an. Wir müssen vor dem Fahrradweg, da wo der Stoppschild steht, dort müssen wir anhalten. Wenn es dann die Polizei erwischt, wird das problematisch werden. Ja? Und dann sagte sie zu mir, ja, ist egal, ich bin eine Ausländerin, damit komme ich schon durch. Ja. Und gerade mit diesem Text im Kopf habe ich gedacht, naja, also, ja, also besser einen Arm abhauen, Auge ausreißen, wir kommen nicht durch. Ja, wir kommen nicht durch mit unserer eigenen Gerechtigkeit. Denn das nächste mache ich ein bisschen kürzer. Ihr wisst auch, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Meineid schwören, also ein Eid schwören. Was du aber dem Herrn geschworen hast, musst du halten. Ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht, weder beim Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist seine Fußbank, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Nicht einmal mit deinem Kopf sollst du dich verbürgen, wenn du etwas schwörst, denn du kannst nicht ein einziges Haar weiß oder schwarz werden lassen. Euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein. Alles, was darüber hinausgeht, stammt vom Bösen. Finde ich krass? Dieses, ich schwöre, Lan. Ja, haben wir schon mal öfters gehört. Ne? So, es gibt ja Kulturen, da ist das Schwören so Teil der Sprache. Ich schwöre, dieses Schwören sollen wir nicht machen. Unser Ja soll ein Ja sein und ein Nein soll ein Nein sein. Und hier möchte ich uns mal erinnern an das, was wir eigentlich damals, als wir geheiratet haben, gesagt haben. Bis euch der Tod scheidet, in Schwierigkeiten und so weiter und so fort. Bei uns ist es, Heinz hat mir das Ehegelübde mal überreicht, welches er benutzt hat. Das benutze ich jetzt auch. Da steht bei uns, steht Gott sei Dank, Ja mit Gottes Hilfe. Ja, ohne Gott ist es echt schwierig, ein Ja, Ja sein zu lassen und dann ein Nein. Unser Wort soll einfach sein, rein sein und nicht schwören oder irgendwie, um glaubhaft darüber zu kommen, sagen, ich schwöre euch, das ist so. Ja, und dann benutze ich gerne einen Schwur, ich schwöre auf meine Mutter, damit ich glaubhaft darüber komme. Das brauche ich nicht tun. Vers 38 heißt es, ihr wisst, dass es heißt, Auge für Auge, Zahn für Zahn. Das kenne ich auch von meinen Kindern auch so gut, habe ich auch gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr es gemacht habt mit Geschwistern oder so oder Freunden. Ja? Dann haut jemand auf die Schulter drauf, ne? Und da war das nicht Auge um Auge, das war Auge und etwas größeres Auge und haust du stärker zurück. Und dann haut er wieder stärker zurück. Am Ende waren es ein Auge gegen drei Augen und was weiß ich und so weiter. Ne? Und hier, biblisches Konzept, es heißt Auge um Auge. Wenn jemand dir ein Auge ausgestochen hat, dann steche ihm, dann darfst du ihm das Auge auch ausstechen. Altes Konzept der Fairness und der Gerechtigkeit. Unter den Menschen, Zahn für Zahn. Ich aber sage euch, jetzt kommt das, was Jesus wirklich, was er widerspiegelt, verzichtet auf Gegenwehr, wenn euch jemand Böses antut. Wie schwer ist denn das? Wie schwer ist denn das in der Gemeinde schon, als Christen, wenn jemand uns Unrecht tut, Böses zu ertragen, keine Gegenwehr zu haben? Mehr noch, wenn ich jemand auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Wenn ich einer vor Gericht bringen will, um dir das Hemd wegzunehmen, dann lassen auch den Mantel. Und wenn ich jemand zwingt, eine Meile mitzugehen, mit dem gehe zwei. Gib dem, der dich bittet und weise den nicht ab, der etwas von dir borgen will. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deinen Nächsten lieben und deine Feinde hassen. Ja, so stand es in dem Alten Testament. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Jetzt ist was Neues, das ist etwas, was Jesus hineinbringt. Jetzt kommt schon ein bisschen diese Gnade hindurch, diese Barmherzigkeit kommt hindurch, die Jesus widerspiegelt. Das haben wir auch gesehen, wie er es getan hat, wie er am Kreuz gehangen hat, wie er alles auf sich genommen hat, wie er Schmach, Schande, Verrat, Verleugnung und Schläge, alles kassiert hat. Und wie ein, so heißt es auch in dem Alten Testament, wie ein stummes Schaf alles aufgenommen hat und getragen hat. Und dann heißt es hier, so erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel. So seid ihr Licht, so seid ihr dieses Licht und dieses Salz. Wenn ihr das tut, ja, dann seid ihr Kinder eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne über Böse und Gute aufgehen und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Stellt euch das mal vor. Stellt euch das mal vor. Da ist ein Gott, der gerecht ist, aber der voller Liebe ist. Und der macht das so, ja, dass zum Beispiel, stell dir mal vor, hier würde jetzt Regen runterkommen. Ne? Und einige von uns sind böse, ja, und dann kommen nur Regen auf die Gute. Die anderen sitzen da ohne Regen. Ja, oder die Sonne. Die Sonne kommt nur auf die Guten. Überall ist über den Bösen ist überall halt dann eine Wolke, die dann halt alles zudeckt. Nein, er lässt den Regen kommen. Er liebt die Menschen. Das drückt er schon alleine durch die Tatsache aus, dass er Sonne und Regen kommen lässt auf den Menschen. Das ist ein Zeichen seiner Gnade, damit sie überleben können, damit sie eine Chance haben, Gott kennenzulernen, umzukehren in ihrem Leben. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr dafür wohl verdient? Denn das machen auch die Zöllner. Erst Jesus sagt dir, wenn wir unsere Kinder lieben, ich würde sagen, in der heutigen Zeit ist es auch schon super gut. Aber eigentlich sagt er, das machen alle Menschen, damit seid ihr nichts Besonderes. Er sagt dir, wenn dich jemand bittet, eine Meile zu gehen, geh 2 Meilen mit den Menschen mit. Das ist da, wo die Liebe Gottes ausgedrückt wird, in dem Extrapaket. Nicht das, was alle machen, sondern in dem Extrapaket. Ja, ich helfe einem Menschen, oh, der hat mich gefragt, was zu helfen, und ich gehe und helfe dem und so weiter. Ja, und eigentlich will ich so schnell wie möglich weg nach Hause und dann sitze ich schon vom Fernsehen mit meinem Bier in der Hand und was weiß ich und so weiter, ja. Und plötzlich sage ich so, boah, kann ich noch mit was anderem helfen? Und der ist, oh, warum? Ja, und dann ist er überrascht. Oder jemand bittet um mein Hemd und ich gebe dann, ich weiß noch, ich habe einen Bettler auf der Straße getroffen, in Bielefeld-Zentrum, und dann hat er von mir Geld gewollt. Und der hat sich eine Geschichte einfallen lassen. Der hat erzählt und erzählt und erzählt und erzählt, ja, weil er wollte mein Herz bewegen, dass ich ihm Geld gebe. Ja, und dann hatte dann irgendwie gerechnet, dass ich ihm so einen kleinen Betrag, ein paar Münzen gebe. Ne? Und ich weiß nicht, was ihm gegeben hat, es war auf jeden Fall ein Schein. Ja, und dann gebe ich ihm einen Schein und das war für ihn so gefühlt, so wie, ich hätte mir die ganze Geschichte sparen können. Ja, der hat sich das verdient. Ne? So, und ich habe mittendrin unterbrochen, ihm das Geld gegeben und einen Gottes Segen gewünscht, fertig. So, mehr geben, und dann stockt es, dann stockt der Mensch, dann denkt er nach. Gerade in dieser Extra-Hingabe, haben wir diese Extra-Hingabe für die Menschen der Welt, füreinander auch. Das ist da, wo die Liebe Gottes als Licht und Salz durch uns durchkommt. Wenn wir unsere Kinder lieben, hört sich jetzt ein bisschen böse an, aber ist nichts Besonderes. Wenn wir unsere Verwandten und Freunde und Familie lieben, ist nichts Besonderes. Das machen die Menschen ohne Gott auch. Gott erwartet von uns mehr. Und wenn ihr zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Das tun auch die, die Gott nicht kennen. Deshalb sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Als ich das als junger Mensch gelesen habe, dann habe ich gedacht, oh meine Güte, wenn ich jetzt vor Gott komme, wenn ich jetzt vor Gott stehe, ich werde auf keinen Fall gerettet werden, ich werde verurteilt werden. Alleine schon wegen der Tatsache mit meinen Augen. Jesus nimmt das Gesetz hier und er macht das nicht leichter, er lockert das nicht auf, sondern er macht das schärfer, macht das richtig scharf. Nicht nur äußere Handlungen, womit sich die Pharisäer und Schriftgelehrten abfanden, sondern das Herz kommt ins Gericht Gottes und wird dort unter die Lupe genommen. Und nach dem, was im Herzen drin ist, dadurch wird der Mensch verurteilt. Das ist krass. Dein Blick in den Spiegel vielleicht, das ist so gefährlich, wenn dich darauf alleine verlässt. Du wirst zu kurz kommen. Und alle Schriftgelehrten und Pharisäer, wenn sie das jetzt gehört haben, haben gedacht, okay, das war's, vorbei. Wie kann ich dann gerettet werden? Wie kann ich das machen? Und Jesus sagte am Anfang, als wir es gelesen haben, er sagte, ich bin nicht gekommen. Moment. Ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Was bedeutet denn die Erfüllung des Gesetzes? Da bin ich hängen geblieben. Was bedeutet es, die Erfüllung des Gesetzes? Er hat nicht gesagt, wir alle müssen es erfüllen. Er hat gesagt, die Erfüllung des Gesetzes, dass er es vollbringt, er es tut. Die Bibel sagt auch, dass das Gesetz ein Zuchtmeister ist, ein Lehrer ist, auf Christus hin, auf den Messias hin. Das heißt, wenn ich mich dem Gesetz hingebe und sage, ich will das von dem ganzen Herz einhalten und dann auch innerlich einhalten, wie es Jesus hier gesagt hat, dann wird das ein Zuchtmeister sein. Es wird dich lehren, dass du ohne den Messias nicht durchkommen kannst. Denn jeder Mensch, der das Gesetz lehrt, er wird erkennen müssen, dass ich es nicht schaffen kann. Und jetzt kommt Jesus auf die Bühne, jetzt kommt der Erfüller auf die Bühne, jetzt kommt der Messias auf die Bühne, der uns aus der Situation herausholt. Er sagt, ich bin der Erfüller des Gesetzes. Er kommt auf diese Erde, er ist sündlos. Und dann am Kreuz erfüllt er das Gesetz. Denn die Erfüllung des Gesetzes ist der Tod für uns Menschen. Wegen unserer Schwachheit, wegen unserer schwachen Natur, menschliche Natur, die nicht fähig sind, treu etwas konstant einzuhalten. Wir Menschen müssen sterben, wir haben den Tod verdient. Jeder, der vor Gott eines Tages stehen wird, ohne Jesus, wird ein gerechtes Urteil empfangen. Das ist total brutal und knallhart wird das sein. Schlimmer als die Polizei. Und Bestechung wird da auch nicht helfen. Und dann heißt es in Galater 3, Vers 10, habe ich jetzt nicht hier drauf, denn alle, die auf die Einhaltung des Gesetzes vertrauen, sind unter einem Fluch. Denn es steht geschrieben, Fluch über jeden, der nicht alles erfüllt, was im Gesetzbuch geschrieben steht. Fluch über jeden, der nicht alles einhält, was im Gesetzbuch geschrieben steht. Es ist klar, dass mit Hilfe des Gesetzes niemand vor Gott gerecht werden kann. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. In Römer 10, Vers 4 heißt es, denn das Endziel des Gesetzes ist Christus, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Und dann heißt es auch in Johannes 3, Vers 17, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Also wer an ihn glaubt, wird nicht nach diesen Gesetzen gerichtet. Wer an ihn glaubt, wird nicht in das Gericht Gottes kommen. Gott wird das Herz offenbaren und dann danach richten. Sondern wer an ihn glaubt, er wird nicht gerichtet werden. Das ist die gute Botschaft. Das ist, worum es geht. Gott, Jesus, errettet uns aus dem Gericht Gottes heraus. Das heißt, jeder, der an ihn nicht glaubt, der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Der Mensch lebt im Zorn Gottes. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Mensch stirbt und dann sein gerechtes Urteil empfangen wird. Ohne Widerspruch. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des einzigen Sohnes Gottes. Das ist der Maßstab. Jesus, der neue Maßstab. Ja, beide Sachen sind gültig. Das Gesetz ist gültig bis ins Gericht hinein. Es wird nicht aufgelöst werden. Es gibt nur einen einzigen Ausweg aus diesem Gefängnis, aus diesem verfluchten Zustand. Und das ist Jesus selber, der Messias, der anstelle von mir und dir am Kreuz gestorben ist. Das ist der einzige Ausweg. Dann brauchst du auch keine Arme abhacken, keine Augen ausreißen, sondern an Jesus glauben. In Apostelgeschichte 2 heißt es, da haben sie diese Botschaft gehört. Als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen, tut Buße. Kehrt um. Kehrt um von euren Sünden. Hört auf, Kompromisse zu machen. Kehrt um von euren Sünden. Aber nicht nur umkehren, das ist nicht nur, oh Herr, entschuldige, ich habe hier gesündigt, ich habe Ehebruch begangen und so weiter und so fort, sondern es ist ein generelles Anerkennen. Ich bin ein Sünder, ich bin verflucht und ich komme hier nicht raus. Meinen Zustand eingestehen. Du kannst Sünden nicht wegmachen, einen Ehebruch kannst du nicht rückgängig machen. Ja? Eine Lüge kannst du nicht rückgängig machen, einen Mord kannst du nicht rückgängig machen. Du kannst dich entschuldigen, aber die Tat ist begangen. Tue Buße und dann jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi. Tue Buße und glaube an Jesus, nehme ihn an. Gebe ihm dein Leben. Zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Das ist die gute Botschaft. Deshalb gehen wir raus. Liebe Gemeinde, wisst ihr, warum wir oft diese gute Botschaft nicht als gute Botschaft empfinden? Weil wir oft Gesetz und Gnade vermischen. Ganz viele Gemeinden in Deutschland und auf der Welt, sie haben Gnade und sie haben Gesetz vermischt. Auf der einen Seite bin ich errettet durch Jesus und da muss ich noch das und das machen. Und wir tun es auch unbewusst, obwohl wir eine relativ freie Gemeinde sind. Oh, ich muss noch Bibel lesen, ich muss das machen und das und das und das. Und dann, das Motiv dahinter ist ein sich behaupten vor Gott, ein angenommen werden. Und das Gefühl, dass wenn ich lange Zeit keine Bibel gelesen habe, dann ist Gott nicht glücklich über mich. Er freut sich nicht über mich. Er guckt schon streng mit dem Auge und sagt, oh, es wird langsam knapp für dich. Das steckt so in unseren Herzen drin. Nein, durch Gnade sind wir frei gemacht worden. Für das Gesetz ist es unmöglich, uns frei zu machen. Kein Mensch kann es im Herzen, in Gedanken dauerhaft schaffen, gerecht vor Gott zu sein. Er braucht den Messias. Und dazu hat uns Jesus eingeladen, dass wir ihn annehmen, dass wir an ihn glauben, dass wir unsere ganze Hoffnung auf ihn setzen. In Galater 5, Vers 4 und 7 heißt es, das sind die Galater, das da der Paulus kein schönes Wort für sie gab. Das war nur Strenge, nur Klarheit. Und warum? Nicht, weil sie irgendwie, was weiß ich, komischen Lobpreis gemacht haben oder was weiß ich, schminken oder keine Ahnung und so weiter und so fort, sondern sie standen in einer großen Gefahr, von dem Glauben abzufallen. Sie haben Jesus angenommen und waren dabei abzufallen. Wie abzufallen? In die Welt zu sündigen? Nein. ins Gesetz zurück hinein, wieder brave, gute Menschen zu sein, sich Mühe zu geben, Gott zu gefallen. Und dann sagt er hier, ihr seid, in Vers 4, ihr seid von Christus abgetrennt, abgeschnitten, verloren, die ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Viele Menschen fallen in der heutigen Zeit aus der Gnade heraus. Es gibt große Gemeinden, die leben ein bisschen Jesus. Ja, und dann hast du diesen anderen Wälzer mit den ganzen Gesetzen und Regeln, die du alle einhalten musst. Und der Mensch ist dauerhaft belastet, bedrückt. Genau das, was die Pharisäer und Schriftgelehrten gemacht haben. Schwere Lasten aufgelegt auf die Menschen. Diese Gemeinden sündigen sehr schwer. Sie wissen es aber nicht. Sie denken, sie sind gerecht und sie machen das richtig. Das ist eine große Gefahr. Große Gefahr, aus der Gnade herauszufallen. Und da hat Paulus kein gutes Wort für sie, sondern nur ein Wort der Strenge. Ihr seid von Christus abgetrennt. Geh doch auch mal in dich hinein, vielleicht der du schon lange im Glauben bist. Und guck mal, wie du lebst. Guck mal, ob du von Angst dominiert wirst oder regiert wirst. Bestimmt Angst dein Leben, Furcht dein Leben. Dann bist du unter dem Gesetz. Weil unter dem Gesetz gibt es Furcht und Angst. Wenn du unter der Gnade bist, dann wird dich Liebe regieren und bestimmen. Freiheit wird dich regieren und bestimmen. Ihr werdet nicht sündigen, weil ihr nicht mehr unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade seid. Oh, es ist so schwer für uns Menschen, die Gnade zu erfassen, weil wir in der Erde uns alles verdienen und erarbeiten müssen. Wir haben nur Pflichten, überall. Nichts ist aus Gnade. Ich weiß noch, als ich groß geworden bin, ne, klein, groß, dann gab es eine Situation, ich habe früher mal gedacht, ach, es gibt vieles umsonst. Dann bin ich erwachsen geworden, ich habe gedacht, es gibt nichts umsonst. Internetseiten, alles Mögliche, alles, was sogar die Werbung dir in die Hand gedrückt, nichts ist umsonst. Die Gnade Gottes, die so schwer für uns erkämpft worden ist, erworben für uns, um uns aus diesem Zustand des Verurteils und Gerichtetwerdens herauszubringen. Dafür ist Jesus gestorben. Nicht nur, dass wir ein gutes Leben haben auf der Erde, erstmalig, sondern dass wir für diesen Tag vorbereitet sind. Und die Bibel sagt, dass sie mit Zuversicht dort hineingehen in dieses Gericht. Alle wollen weg und wir gehen zuversichtlich, unserem Gott zu begegnen. Weil wir zu ihm gehören, weil wir durch Gnade erkauft worden sind, durch das Blut Jesu Christi. Er hat das Gesetz erfüllt, indem er sündlos für unsere Sünden gestorben ist. Und das darfst du heute in Anspruch nehmen für dein Leben. Wenn du diesen Frieden nicht hast, wenn du immer noch der Mensch bist, der in den Spiegel schaut und versucht irgendwie selbst da, was weiß ich, sich zu behaupten und so weiter, dann ist heute der Tag, wo Gott dir zuruft, sagt, tue Buße und glaube an Jesus und er wird dir deine Schuld, deine Sünde vergeben und dir einen Frieden und eine Liebe geben, wie du sie niemals selber erarbeiten kannst. Glaube an Jesus. Wenn du schon lange im Glauben bist, sei wachsam. Falle nicht aus der Gnade heraus. Sondern lebe durch die Gnade. Das wird dein Herz, mein Herz, mit neuer Freude erfüllen. Weißt, manchmal ist es schwer, manchmal ist es so, hast du eine Sünde begangen, noch eine Sünde begangen und dann machst du immer wieder die gleiche Sünde und dann denkst du so, ich habe letztens mit einer Person gesprochen, sie hat zu mir gesagt, kann Gott mir noch vergeben? Und dann musste ich ihr das Evangelium nochmal neu zusprechen und dann treffen wir uns wieder ein anderes Mal und sie ist wieder so oft gefallen, diese Sünde oder was weiß ich. Und dann kann Gott mir vergeben. Ja, er vergibt dir. Alle deine Sünden sind vergeben, auch die. Tue Buße, kehre um und erfahre diese Gnade und diese Vergebung. Lasst uns freuen in der Gnade. Und das wird uns Freude geben, auch das Evangelium weiterzuerzählen, weil es eine gute Botschaft ist, die den Menschen aus dem Gericht herausrettet. Ich wünsche dir, mir, uns allen hier vor Ort, aber auch online Gottes Segen im Nachdenken. Nehmt das mit, denkt darüber nach, betet, bringt eure Herzen Gott, tut Buße. Erzählt ihm, was im Herzen ist. Auch wenn du lang im Glauben bist und du dich verstrickt hast, mache keinen Kompromiss, tue Buße, bring es vor Gott. Mach dich frei von diesem Götzen, der dich festhält. Ich bete mit uns zusammen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns frei gemacht hast, Herr. Frei gemacht hast von dieser Selbstbehauptung, von der Selbstgerechtigkeit, Herr. Frei gemacht hast, Herr, von dieser Anstrengung, Herr, dir zu gefallen. Nein, du hast durch das Gesetz uns gezeigt, wie wir verloren sind, wie wir es nicht einhalten können. Und dann hast du in diesen Zustand deinen lebendigen Sohn geschickt für uns, der für uns sündlos am Kreuz gestorben ist. Herr Jesus, wir danken dir so sehr, dass du für uns gestorben bist. Wir danken dir, dass du uns frei gemacht hast von Schuld und Sünde. Herr Jesus, ich bitte dich vom ganzen Herzen, dass du viele Herzen anrührst, die das heute hören, dass wir rauskommen, Herr, aus unserem Zustand, Herr, und dich annehmen als unseren Herrn und Messias. Deine Gnade und deine Barmherzigkeit, dass wir Buße tun, Herr, um deine Liebe anzunehmen. Und danke, Herr, dass du uns dann antworten wirst. Danke, dass du unser Herz mit deinem Heiligen Geist füllen wirst, mit deiner Liebe füllen wirst, dass du uns Frieden und Zuversicht schenken wirst. Danke, Herr, dass du antworten wirst auf solch ein Gebet, auf solch ein Herz. Herr, befreie uns vom Pharisäertum, Schriftgelehrtertum, vom Heuchlersein, Herr. Schenke, dass wir nicht nur Hörer, sondern Täter des Wortes sind, Täter des Evangeliums sind. Dass wir glauben, nicht nur hören, nicht nur wissen, sondern glauben aktiv. Hilf uns dabei, Herr. Im Namen Jesu. Amen.